Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wiedewild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin immer noch Pia Lorenz, Chefredakteurin von Berg Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wiedewild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstag, den 3. April vormittags, und wir haben immer noch wenig aus Innen und Recht für euch. Die Koalitionsverhandlungen sind immer noch nicht durch. Im Ausland aber war auch in dieser Woche ziemlich viel los in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Und es ist ein Buch erschienen, mit dem eine Juraprofessorin mit ihren Studierenden abrechnet. Und damit sind wir schon mittendrin in den Themen.
Ein Strafurteil gegen Marine Le Pen löst globale Debatten aus. Darf sie nicht zur nächsten Präsidentschaftswahl antreten? Wir sprechen mit der deutsch-französischen Strafrechtsprofessorin Charlotte Schmidt-Leonardi. Trumps Attacken auf den Rechtsstaat gehen weiter, die Situation spitzt sich zu und sie schwappt nach Europa. Akademisch, die Juraprofessorin Sümrüt Gülbay-Peischert attestiert Studierenden maximale Arroganz bei völliger Ahnungslosigkeit. Und wir haben Updates, mehr Geschäftsgeheimnisse für eine attraktivere deutsche Justiz. Und wir spekulieren wieder über eine mögliche neue Chefin im Bundesjustizministerium.
Der Aufreger der Woche.
Es ist ein politisch hochaufgeladener Fall. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen, die mehrfache Spitzenkandidatin einer EU-kritischen Partei des Rassemblement National, wird aus dem Rennen für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 gekickt, mit einem Strafverfahren, das der frühere Präsident des EU-Parlaments Martin Schulz angestoßen hat. Seitdem tobt die Debatte in Frankreich, in Deutschland, in Europa und sogar in Amerika. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban twitterte "Je suis Marine". Musk spricht vom Missbrauch der Justiz durch die Linken. Aber nicht nur Rechtskonservative, auch gemäßigte Kommentatoren in Deutschland sagen, juristisch mag das ja alles richtig sein, aber wie sieht das denn bitte aus? So hart dürfe man mit einer so aussichtsreichen Kandidatin nicht umspringen. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Charlotte Schmidt-Leonardi, Lehrstuhlinhaberin für Strafrecht, Strafprozessrecht und interdisziplinäre Rechtsforschung an der Uni Bielefeld. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Wiedewild.
Lassen Sie uns, bevor wir jetzt in diese politische Bewertung einsteigen, kurz über den Tatvorwurf selbst sprechen. Was wirft man Le Pen vor und was vielleicht auch nicht?
Man wirft ihr die Veruntreuung öffentlicher Gelder. Das ist ein relativ breiter Terminus. Anfangs war auch Betrug sozusagen in der Mischung mit drin. Man wirft ihr und das muss man immer wieder der Fairness halber sagen, 8 weiteren ehemaligen EU-Abgeordneten und 12 parlamentarischen Assistenten vor, die Verträge, die sie abgeschlossen hatten mit dem EU-Parlament, gerade die Assistenten, die eben für die Parlamentarier des Rassemblement National eigentlich dort vor Ort europäische Politik betreiben, begleiten, wissenschaftlich bereichern sollten, missbraucht zu haben für Parteiarbeit in Frankreich, in Paris. Es ist die Rede davon, dass viele dieser Assistentinnen, die auch angemessen und ordentlich und manche sagen auch großzügig entlohnt werden für die EU-Arbeit, noch nie ihren Abgeordneten getroffen hatten, noch nie in Brüssel waren. Also es geht darum, dass, und dieser Kontext ist womöglich auch interessant, dass eine Partei und an ihrer Spitze, das ist ja auch immer wieder betont worden, dass es ein System organisé ist, also dass es eine wirkliche Architektur dieser Veruntreuung öffentlicher Gelder gab, dass diese Verträge genutzt wurden, als Scheinverträge hat sie das Gericht bezeichnet, um Parteiarbeit in Frankreich zu betreiben, weil diese Partei, das ist bekannt, seit vielen, vielen Jahren in großen finanziellen Nöten ist. Das hat ein Stück auch mit der rechtsextremen Ausrichtung der Partei zu tun, die eben nicht finanziert wird von Banken, weniger Zuspruch hatte. Bekannt und berühmt ist, dass da auch auf einen Russlandkredit zurückgegriffen werden musste. Und insofern in diesem Kontext hat sich dieses System der systematischen Nutzung der Verträge zugunsten einer nationalen Parteiarbeit etabliert.
Und ist das jetzt ein besonderer Fall? Also kann man jetzt alleine deswegen sagen, dass da vielleicht die Justiz missbraucht wird, weil das hier nur passiert? Oder gab es da auch andere vergleichbare Fälle, sodass man sagen kann, im Grunde Business as usual trifft hier aber nur eine besonders prominente?
Ach, das ist ein zweischneidiges Schwert, so zu argumentieren. Sie haben absolut recht, dass insbesondere kleine Parteien, die im EU-Parlament teilweise auch nicht auf diese Mindestsitzzahl kommen, weniger Impact haben, teilweise diese Assistentenpositionen genutzt haben, um zu Hause in ihren jeweiligen Nationalstaaten ihre Politik voranzutreiben. Und das gängige Argument ist, naja, europäische Politik kann man ja überall betreiben, auch von zu Hause. Ein Aspekt, der immer wieder genannt wird, ist, dass es auch unterschiedliche Formen von parlamentarischen Assistenten gibt, also diese Akkreditierten, die sozusagen eine herausgehobene Position vor Ort in Brüssel haben und solche, die sozusagen Assistants locaux, also sozusagen örtlicher agieren. Das ist auch schon anderen Parteien und anderen Parteivertretern so gegangen. Wir wissen aber natürlich beide, dass das im Strafrecht keine Ausrede ist und dass Dinge, die wir vielleicht noch vor 20 Jahren gehört haben, dass es doch normal ist, wenn der Unternehmer oder der Vorstandsvorsitzende den Fahrer auch benutzt, um mit seiner Frau einkaufen zu gehen oder den Gärtner des Unternehmens auch für seine Villa einsetzt. Das macht es natürlich nicht in irgendeiner Weise legitim. Das heißt, das ist in der Tat ein Narrativ, Business as usual, das aber aus meiner Sicht wenig Überzeugungskraft hat.
Das heißt, wir erleben hier auch so ein bisschen, dass die verschärften Compliance-Vorschriften, die überall durchgreifen, jetzt sich eben auch dann in einem Strafverfahren niederschlagen.
Ja, dass man zumindest das Recht und Dinge, die vertraglich auch immer niedergelegt waren, etwas ernster nimmt. Es mag sein, dass sozusagen im politischen Tagesgeschäft in Brüssel auch Aspekte des Laissez-faire um sich gegriffen haben, weil der Kuchen so groß war. Es gab immer diesen Running Gag im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, dass von dem Jahresbudget dort die EU 20 Minuten funktionieren könnte. Also es gab natürlich vielleicht auch so Champagne-Problems und dann hat man nicht so genau hingeschaut. Aber genau hinzuschauen ist schlicht auch das Gesetz und die Vertragslage ernst zu nehmen. Also insofern sehe ich vielleicht eine höhere Awareness aufgrund der Compliance-Diskussion, aber so ungewöhnlich ist es auch nicht.
Sprechen wir dann jetzt mal über den Kern vom Kern, die Rechtsfolgen dieser Verurteilung. Le Pen darf in den nächsten 5 Jahren nicht zu einer Wahl antreten und das, obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Sie sagt ja, c'est ma mort politique en réclame, also es ist mein politischer Tod, der gefordert wird. So hatten Sie es auch in Ihrem Beitrag für den Verfassungsblog zitiert, den wir hier natürlich empfehlen und auch in den Shownotes nochmal niederlegen. Und Sie sagen ja in dem Beitrag auch sein Drahtseilakt. Inwieweit ist das denn jetzt ein Drahtseilakt?
Naja, es ist, wie soll ich sagen, schon der Start war so ein klein bisschen auf Messers Schneide, denn der Tatzeitraum von 12 Jahren begann ja 2004. Die Loi Sapin ist am 11. Dezember 2016 in Kraft getreten. Und das war der Monat Dezember, in dem die letzten Gehälter, die hier in Rede stehenden der parlamentarischen Assistenten ausgezahlt wurden. Das heißt, der Anwendungszeitraum ist kein rückwirkendes Strafrecht, ist ganz normal. 131-26-2 des französischen Code Pénal. Aber natürlich stand das so ein bisschen auf Messers Schneide und ist eben dann gekippt auf die Anwendbarkeit des neuen Rechts. Und dieses neue Recht, die Loi Sapin, ich stelle das in meinem Artikel sehr fokussiert auf dieses Gesetz da, weil da sozusagen der Wiedererkennungseffekt und die Assoziationen sehr deutlich sind. Um es ein bisschen differenzierter zu sagen, die Loi Sapin hat nach einer Folge von politischen Skandalen, insbesondere die Affaire Cahuzac, die 2013 hohe Wellen geschlagen hat, die auch dazu geführt hat, dass viele Parlamentarier, unter anderem Mélenchon, der heute so protestiert gegen das Urteil, sagten, man muss alles herauskehren, die politische Korruption. Marine Le Pen hat famously in im Präsidentschaftswahlkampf die Unwählbarkeit auf Ewigkeit sozusagen für das ganze parlamentarische Leben gefordert. Also das hat sozusagen zu einer Entrüstung und einem Vertrauensverlust geführt, der bewirkt hat, dass in dieser Loi Sapin II ein relativer Automatismus der Unwählbarkeit mit einer solchen Sanktion einhergeht. Es gibt einen kleinen Spielraum. Mit einer besonders begründeten Entscheidung kann man in Anbetracht der Persönlichkeit von dieser Unwählbarkeit absehen. Dieser Mechanismus ist wiederum flankiert von einer strafprozessrechtlichen Norm, Artikel 471, die es Gerichten ermöglicht und in ihr Ermessen stellt, eben diesen Sofortvollzug anzuordnen. Und das Ermessen ist theoretisch da, obwohl regelhaft so meine Deutung dessen, was ich gelesen habe in der Literatur und der Rechtsprechung, regelhaft mit angeordnet wird. Und das ist hier natürlich der interessante und sehr skandalisierte Punkt. Aus einer deutschen Perspektive und auch natürlich aus meiner sozusagen persönlichen strafrechtlichen Perspektive ist das natürlich schon sehr ungewöhnlich. Also der Sofortvollzug eines Strafurteils, wir werden ja nachher noch über die deutsche Rechtslage reden, so hatten Sie es angekündigt, da können wir da vertieft drauf eingehen, aber es natürlich gibt es in Deutschland nicht, gibt es auch in Europa, soweit ich sehe, nicht, ist sehr ungewöhnlich, zumal dagegen auch kein Rechtsmittel möglich ist. Das heißt, hier ist das französische Recht so ausgerichtet, dass der Gesetzgeber es eben dem Tatgericht überlässt, die Angemessenheit des sofortigen Vollzugs zu beurteilen. Also es gibt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, aber dann ist es nicht angreifbar. Und das heißt, letztlich müsste eben diese erstinstanzliche Entscheidung in time angegriffen werden, was im Hinblick auf 227 total fernliegend schien bis heute Morgen, als nämlich zu vernehmen war, dass das Berufungsgericht zugesagt hat, eine Berufungsentscheidung bis 2026 zu versprechen, zu garantieren, jedenfalls hinzubekommen. Und das ändert die Dinge nochmals, weil ansonsten wäre tatsächlich mit der automatischen Folge der Unwählbarkeit auf Basis von Droit Sapin II und dem sofortigen Vollzug Le Pen de facto auf Basis eines erstinstanzlichen Urteils von der Wahl ausgeschlossen.
Das heißt, ich muss gestehen, das mit dem Berufungsgericht habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ne? Wir zeichnen auf, Mittwoch ist es 10.49 Uhr und ich habe offensichtlich noch nicht die richtigen Nachrichten gelesen.
Umso besser, dass wir sprechen.
Genau, dafür ruft man Expertinnen an, damit man auf dem Laufenden bleibt. Aber das heißt dann doch, dass die Justiz wahrscheinlich auch so ein bisschen nervös geworden ist wegen der Empörungswelle, oder?
Das ist meine Vermutung. Das ist auch, das sage ich als Französin, ich finde immer, dass ich mir da mehr Selbstkritik erlauben darf. Die französische Justiz und sozusagen Rechtslandschaft scheint mir oder schien mir immer politischer zu sein als die deutsche. Und ich glaube schon, dass dieser Vorwurf eines politischen Strafprozesses, so fernliegend er auch aus meiner Sicht ist, gewirkt hat, dass diese Wellen, die es schlägt und natürlich dieses Opfernarrativ, das bemüht wird von dem Rassemblement National, nicht spurlos an den Magistrat vorbeigegangen ist und deswegen bewiesen werden soll, dass eine rechtskräftige Verurteilung möglich ist, bevor sozusagen es in den Präsidentschaftswahlkampf geht. Allerdings, und das ist sozusagen vielleicht nochmal so ein Rückgriff auf eben, diese Ermessensentscheidung, die Richter getroffen haben über den Sofortvollzug, so ungewöhnlich er auch sein mag und so froh ich bin, dass wir ihn in Deutschland nicht haben, da ist natürlich, die haben das natürlich auch nicht willkürlich gemacht. Die haben nicht auch gesagt, ah ja gut, die Le Pen gefällt mir politisch nicht und dann kicke ich die direkt raus. Also in der Urteilsverkündung war schon deutlich und im Urteil wird klarer werden, dass zwei Argumente bemüht werden. Ein spezialpräventives Argument der Wiederholungsgefahr, um es mal so zu formulieren. Das heißt, die Argumentation, dass jemand, der so weit gegangen ist, an der Spitze eines solchen Systems der Veruntreuung zu stehen, um seiner Partei diese Vorteile zu generieren, der auch alles tun würde, legale oder illegale Mittel, um an die Spitze des Landes zu kommen. Und unterfüttert wird dieses Argument mit der fehlenden Unrechtseinsicht, mit also dem Prozessverhalten der Angeklagten, die ja auch bis heute sozusagen auch sehr changiert hat in ihrer Verteidigungsstrategie. Einmal hieß es, ach, es hat jeder gemacht, business as usual. Jetzt sagt sie, sie hätte es natürlich gar nicht gemacht und ist unschuldig. Also dieses fehlende, sozusagen dieses Bestreiten, dieses in einer Phase, in der teilweise auch in Frankreich Beweislastumkehr gilt, nichts zu ihrer Entlastung beigetragen zu haben, das hat sehr gewirkt für das Gericht. Es hat es aber zusätzlich auch abgesichert mit einem generalpräventiven Argument, den Schutz des Vertrauens in die gewählten Repräsentanten. Das ist sehr, sehr wichtig für Frankreich und wurde auch vom Conseil konstitutionell am 28.3. in einer anderen Entscheidung sehr stark gemacht. Dieser Aspekt des Trouble majeur à l'ordre public, also die schwere Störung der öffentlichen Ordnung, wenn eine erstinstanzlich vorbestrafte Präsidentschaftskandidatin zur Wahl antreten würde. Das kann man natürlich beides anders sehen, beide Argumentationen, aber dieser Aspekt, dass es willkürlich und rein politisch ist, schlichtweg falsch. Da ist einfach mit Argumenten, die anerkannt sind in der Verfassungsgerichtsrechtsprechung, hier der Sofortvollzug auf Basis der Rechtslage, so wie sie ist, angeordnet worden.
Ich finde es unglaublich interessant, wie oft wir inzwischen auch im Podcast hier darüber sprechen, dass Gerichte zumindest faktisch, wenn auch vielleicht nicht formalrechtlich, abwägen, wie ihre Entscheidungen draußen in einem populistischen Umfeld aufgenommen werden. Wir haben ja schon gesprochen über Karlsruhe unter anderem und das bei uns ja sehr bemerkenswerte Bundestagsmanöver, sprich Stichwort, der alte Bundestag entscheidet nochmal was, was für den neuen dann letztendlich wirkt, was ja draußen und auch unter Juristen erstmal so zu Bauchgrimmen geführt hat. Wir haben jetzt die Soli-Entscheidung gehabt, die auch sogar, was mich eher überrascht hat, im rechtskonservativen Bereich dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, ja, auf Karlsruhe könnte man sich nicht verlassen, das sei nun klar. Also dieses Justizbashing greift wirklich um sich. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass hier so eine schwierige Abwägung stattgefunden hat zwischen Schutz des Vertrauens in Repräsentanten, was Sie gerade angesprochen haben, aber eben auch Schutz des Vertrauens in die Institutionen. Denn die werden jetzt doch sicherlich, weiß ich, wie Sie es beurteilen, aber beschädigt aus der Sache rausgehen, wenn nicht jetzt in der Berufung sich etwas dreht vor der Wahl 2027.
Ja, das ist eine wirklich zutreffende Beobachtung, die uns auch veranlassen sollte, wirklich immer zu einem höheren Differenzierungsgrad und Klarheit beizutragen. Und ich bin ambivalent im Hinblick auf diese strategischen Fragen, sagen wir mal so. Einerseits war die Tendenz oder kann eine Tendenz sein, durch Zurückhaltung, auch jetzt hier bei einer Verurteilung, irgendwie besondere Fairness zu demonstrieren und sozusagen dadurch dann letztlich das demokratische System und den Rechtsstaat zu stärken. Aber wenn man jetzt in die USA schaut, ne, die Mueller Investigation und so weiter, dann muss man natürlich feststellen, dass diese Zurückhaltung gerade neue und sehr, aus meiner Sicht, sehr gefährliche und beunruhigende Entwicklungen befördert hat. Das heißt, ich neige in Anbetracht dessen nicht zuletzt schon auch dazu zu denken, Klarheit und Rückgrat im Hinblick auf den Rechtsstaat und auch schlicht das reine Zusammenstellen von Fakten und Argumenten, das allein hat einen Wert. Natürlich ist klar, dieses Märtyrer-Narrativ, ne, des Kaltstellens des politischen Konkurrenten, das kann immer greifen und kann immer extreme Lager stärken. Aber andererseits kann uns das jetzt auch irgendwie nicht von der Anwendung von Recht abhalten. Und insofern, ich finde, diese strategische Frage ist zu lange vernachlässigt worden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Aber wie soll ich sagen, wir können uns auch nicht nur in den Dienst der Reaktion in der Gesellschaft stellen. Und das ist auch ein sehr gefährliches Narrativ, das immer wieder von der rechtsextremen Seite bemüht wird. Ne? Das Urteil ergeht doch im Namen des Volkes, also ist es nach dem Willen des Volkes. Das halte ich für falsch. Genau.
Ja. Wunderbar, was für ein schönes Schlusswort. Wir sind aber noch nicht am Ende.
Da muss ich mir leider überlegen.
Genau, das ist jetzt ein bisschen Leistungsdruck. Die Bild ist ja bekannt dafür, dass sie manche komplizierte Dinge sehr stark verdichten kann. Und das ist ihr auch hier gelungen. Sie titelt, jetzt droht auch Höcke ein Politikverbot. Also das finde ich wirklich so schön zusammengedichtet. Ja, denn so begründet die Bild, dass Union und SPD wollen Hetzer unwählbar machen. Ja, und tatsächlich soll ja laut Sondierungspapieren und jetzt in den Koalitionsverhandlungen ist es wieder thematisiert worden, bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung das passive Wahlrecht entzogen werden bei uns in Deutschland. Wie schauen Sie auf den Vorschlag? Wie neu, wie revolutionär und wie gut ist der?
Naja, er ist schon mal nicht neu. Also die Aberkennung des passiven Wahlrechts ist etwas, das es gibt in 45 StGB. Das ist etwas, das sozusagen im Grundsatz lange kritisiert wird. Ne? Ausschluss aus politischen Prozessen ist immer etwas, das man hinterfragen sollte. Interessant ist, dass sozusagen nur als kleine Side Note, dass das jetzt so von Leuten wie Trump oder anderen stark gemacht wird. Dabei ist in den USA die Ausgrenzung von Strafgefangenen, die ab einer Freiheitsstrafe eben nicht mehr aktiv wählen dürfen, ein enormes Problem, weil damit eben systematisch große Teile der afroamerikanischen Bevölkerung ausgeschlossen wurden. Das wiederum scheint die Leute nicht so zu stören, die sich jetzt darüber beklagen. Aber zurück sozusagen zur deutschen Rechtslage. In der Tat, der Ausschluss aus demokratischen Prozessen sollte immer kritisch hinterfragt werden. Er ist bei uns aber schon lange möglich, und zwar in engen Grenzen. Das nach Absatz 1, 45 StGB, ich nannte ihn schon, ist es bei einem Verbrechen und einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr, also auch nicht bei allen Delikten. Nach 45 Absatz 2 ist es auch möglich in anderen Konstellationen, also unabhängig von dieser Verbrechenskonstellation aus Absatz 1, wenn sich die Straftat gegen den Staat und seine Einrichtungen richtete, ne? Also sowas wie Hochverrat, ne? Landesverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit, also solche Delikte. Und wenn es angeordnet ist in einem Straftatbestand des besonderen Teiles. Das kann zum Beispiel auch der vorsätzliche Subventionsbetrug sein, 264 Absatz 7. Oder es können Steuerdelikte sein, 375 Absatz 1 der Abgabenordnung. Also das ist schon lange da. Der gravierende Unterschied zum französischen System ist, dass es selbstverständlich erst ab Rechtskraft des Urteils gilt, 45a Absatz 1, also nicht vorher. Wir kennen den Sofortvollzug im Strafrecht in Deutschland nicht. Der Grundsatz aus 449 StPO ist, dass Strafurteile nicht vollstreckbar sind, bevor sie rechtskräftig sind. Und es ist sogar eine Straftat, nach 345 StGB irgendetwas gegen Unschuldige zu vollstrecken. Das heißt, allein dieser Mechanismus schützt uns aus meiner Sicht vor allzu hektischen, vor der Wahl oder auch sozusagen sehr auf Personen ausgerichtete, also Stichwort Ausschalten des politischen Kandidaten, Manövern. Und zusätzlich haben wir eben dieses pflichtgemäße Ermessen des Gerichts. Also wir haben hier, wie oft in Anbetracht des Schuldprinzips, wirklich besondere Vorkehrungen getroffen, dass eine differenzierte Argumentation eben zu diesem Verlust des passiven Wahlrechts führt. Aber theoretisch ist er möglich und steht dem Gesetzgeber auch offen. Also wenn der Gesetzgeber das regeln will, dass eben Volksverhetzung jetzt neu betrachtet werden muss, dann ist das etwas, das man im demokratischen Prozess diskutieren muss.
Rechtspolitisch stellt sich nur die Frage, ist das ein kluger Move, das zu machen mit einem Tatbestand, der doch relativ, ich sag mal, interpretierbar ist. Volksverhetzung ist ja, kann auch politisch verwendet werden, aufgeladen werden. Wir haben diese ganze Debatte um Hass und Hetze, die mal nuancierter, mal weniger nuanciert geführt wird. Also die Frage, ist das klug, das mit einem Tatbestand zu machen, der so der Interpretation zugänglich ist, auch wenn es diese ganzen, ich sag mal, Airbags gibt gegen überschießende Verurteilungen?
Aus einer politischen Perspektive und strategischen Perspektive, über die wir jetzt schon mal gesprochen haben, und auch aus meiner sozusagen persönlichen, eher strafrechtskritischen Perspektive, würde ich sagen, nein. Es ist nicht klug. Denn der Ausschluss aus dem demokratischen Prozess ist eine sehr, sehr weitreichende Nebenfolge. Und für, genau wie Sie es beschreiben, für Delikte, Äußerungsdelikte, die notwendig vage sind, halte ich es für die falsche Konsequenz. Das verpflichtet uns aber, und damit meine ich die Zivilgesellschaft, wir alle, die wir hier am Diskurs teilnehmen, natürlich einen Gang hochzuschalten. Also ich glaube, dass sozusagen, es ging sozusagen, Sie hatten es ja angedeutet, auch um die AfD, AfD-Verbotsverfahren und so weiter. Da finde ich, kann man dem Volk, in Anführungszeichen, das im Moment ja so bemüht wird, Le Peuple, mehr zutrauen, indem man beispielsweise einen solchen AfD-Verbotsantrag sehr viel früher vorbereitet hätte. Das heißt nicht, dass man ihn stellen muss. Das heißt aber, dass wir anfangen sollten, Fakten, Argumente in aller Fairness und bei einem hohen Differenzierungsanspruch zusammenzutragen. Und dazu gehören Volksverhetzungsverurteilungen, dazu gehören bestimmte Parolen, die man in einen Kontext stellt. Und das tatsächlich zum Gegenstand des Diskurses macht. Ich glaube schon, dass allein sozusagen durch einen intensiveren, klaren und mit Rückgrat geführten Diskurs in der Gesellschaft schon einiges zu drehen und auch Leute zurückzugewinnen sind. Ich glaube nicht, dass wir da auf die Karte Strafrecht setzen sollten in Deutschland, um dieses Ziel zu erreichen.
Frau Professor Schmidt-Leonardi, da ist es Ihnen gelungen. Noch ein sehr schönes Schlusswort. Fakten, Klarheit, Rückgrat und Zurückhaltung beim Strafrecht. Ja, besser kann man es sich nicht wünschen. Ganz vielen Dank. Merci beaucoup.
Oh, merci beaucoup.
Das hat uns bewegt.
Wir bleiben im Ausland, schauen aber jetzt wieder mal in die USA, wo Donald Trump seine Angriffe auf den Rechtsstaat fortsetzt. Auf die Justiz, aber auch auf die Anwaltschaft, denn wenn man niemanden mehr findet, der einen vor Gericht vertritt oder zumindest gegen Donald Trump und seine Administration vertritt, dann ist ja auch das irgendwie das Ende des Zugangs zum Recht und vielleicht der Anfang vom Ende der Gewaltenteilung. Ganz ehrlich, wir können euch nicht alles berichten, was da vor sich geht. Ihr wisst, wie es ist, flood the zone with shit. Aber wir versuchen schon, euch das Wichtigste mitzubringen, die gröbsten und Attacken und vor allem auch die Reaktionen darauf.
Legen wir mal mit den Kanzleien los. Wie ist denn da der Sachstand derzeit?
Wir hatten euch das schon mehrfach in den vergangenen Folgen berichtet. Es gibt diverse Executive Orders von Donald Trump, mit denen er die Kündigung von Bundesverträgen nicht anordnet, aber zumindest sagt, das sollte man mal überprüfen, mit denen er Sicherheitsfreigaben für Bundesgebäude beschränkt hat und so weiter für Kanzleien. Es geht bisher immer um Kanzleien, die Trump ein Dorn im Auge sind, weil sie irgendwann mal gegen ihn agiert haben oder er das so empfindet, aber auch manchmal einfach nur, weil sie die falschen Leute vertreten, zum Beispiel eben in einem Verfahren gegen ihn oder gegen die Regierung.
Ja, und da gibt es ja noch die anderen Briefe an Kanzleien mit der Aufforderung, diese Diversity Policies offenzulegen, die DEI-Programme und auch einzustellen.
Genau, das betrifft noch mehr und auch noch andere Kanzleien. Also es gibt an alledem jetzt Kritik. Es formiert sich schon in einer gewissen Art so langsam ein bisschen Widerstand. Also mittlerweile haben sich 18 Anwaltsverbände aus aller Welt zusammengeschlossen, haben in einem offenen Brief dagegen protestiert und Ende März hat sich auch nochmal die International Bar Association zu Wort gemeldet und dazu aufgerufen, die UN-Grundprinzipien zur Rolle der Anwaltschaft einzuhalten.
Okay, das ist ja alles richtig und wichtig, aber noch wichtiger scheint mir zu sein, dass es ja mittlerweile auch schon mehrere Urteile gibt, die zeigen, dass Trump und Konsorten nicht einfach so machen können, wie sie wollen.
Genau, das ist eine der wenigen guten Nachrichten, muss man sagen. Nachdem schon Perkins Coie Erfolg hatten, das Dekret gegen die ist kassiert worden, haben jetzt auch Wilma Hale und Jenner und Block sich erfolgreich gewehrt gegen solche Executive Orders. Die Gerichte haben diese Durchführungsverordnungen erst zumindest fürs Erste jetzt erstmal blockiert und die Richter haben sich tatsächlich auch schockiert gezeigt. Verwerflich seien die beunruhigend und sie bedrohten die wirtschaftliche Existenz der Kanzlei, hieß es in dem Verfahren. Ich glaube, das war Jenner und Block. Und es gab mittlerweile Ende März auch einen offenen Brief an die Justizministerin Pam Bondi, wo dann eben, viele Vertreterinnen und Vertreter von mittleren Kanzleien aus NGOs und auch Einzelpersonen unterzeichnet haben und ihre tiefe Besorgnis ausgedrückt haben, dass der Rechtsstaat in Gefahr sei. Und sie haben appelliert an Pam Bondi, sich Angriffen auf den Anwaltsberuf und Richterinnen und Richter zu widersetzen. Aber ehrlich gesagt, da war niemand aus den Big Law Kanzleien dabei. Also literally niemand hat damit unterzeichnet.
Ja, im Gegenteil, man hat ja den Eindruck, die können gar nicht schnell genug auf ihre Knie kommen.
Ja, den Eindruck hat man nicht von allen, aber das, was man bisher hört, es gibt immer mehr Kanzleien, die Deals eingehen. Da sind sie wieder, die Deals mit Donald Trump. Im Zweifel bieten die Pro-Bono-Beratung an und zwar für Vorhaben, die der Trump-Regierung genehm sind. Und da reden wir jetzt auch nicht mal von 500.000 Euro, sondern das reicht von 40 Millionen bis über 100 Millionen. Und sie versichern eben auch, sich nicht weiter an illegaler Diskriminierung und Bevorzugung durch die AI-Projekte zu beteiligen. Heißt, sie streichen ihre Diversity-Programme. Manchmal ist es natürlich auch so, dass sie, wie eben auch viele Unternehmen, erstmal nur das Wording von den Websites streichen. Aber es scheint auch so zu sein, dass sich da innerhalb der Kanzleien was bewegt. Schon vor Wochen waren das Paul Weiss, die sind relativ bekannt damit geworden, das waren so die ersten. Massiv in der Kritik stehen aber jetzt auch Skadden Arps, die haben 100 Millionen US-Dollar pro Bono-Budget angeboten, wohl nur um eine Executive Order abzuwenden. Danach gab es dann einen offenen Brief von Associates von denen, mit der Aufforderung, doch bitte Haltung zu zeigen. Und eine der Initiatorinnen dieses Briefs, Rachel Cohen hieß die, hat danach bei Skadden sehr öffentlichkeitswirksam gekündigt. Da gab es dann auch ein Interview zu in der FAZ mit ihr, packen wir euch auch in die Shownotes. Und jetzt erst am Mittwoch ist auch Wilkie Farr-Gallagher in die Knie gegangen. Die haben auch einen Deal unterzeichnet. Absurderweise arbeitet übrigens dort seit Anfang des Jahres der Ehemann von Kamala Harris, Doc Emhoff. Und der hat sich auch öffentlich nicht besonders begeistert gezeigt. Er hat wohl in einer Vorlesung vor Studierenden gesagt, besser mal nicht. Das sollte man eigentlich nicht machen. Wilkie Farr hätten aber, das hat zumindest Donald Trump gesagt, proaktiv Kontakt zu ihm aufgenommen und ihr, Zitat, entschiedenes Engagement für die Beendigung der Instrumentalisierung des Justizsystems und des Anwaltsberufs angeboten. Wilkie Farr bestreiten das. Also klar ist aber, dass sie überhaupt noch keine Executive Order bekommen hatten und ob sie eine kriegen sollten, ist auch streitig. Also das ist wirklich mal vorauseilender Gehorsam neu definiert, muss man sagen. Da soll es dann wohl auch direkt in der Nacht drauf schon Kündigungen gegeben haben von Associates, aber bisher wohl nur wenige. Und ganz überwiegend muss man sagen, und zwar auch in Deutschland, dass Big Law weiter echt ruhig ist.
Jetzt schauen ja alle so ein bisschen auf die Uhr, denn die Kanzleien haben ja durchaus noch Zeit. Ich glaube, die sollen Informationen über ihre DEI-Praktiken und so weiter bis zum 15. April mitteilen. Und ja, vielleicht meinst du, grübeln die vielleicht über eine Strategie nach, wie sie dann doch noch den großen Widerstand proben?
Also bisher hört man davon überhaupt gar nichts, auch nicht, wenn man sich ein bisschen umhört in den Kanzleien. Es scheint überhaupt nicht so zu sein, als ob die Kanzleien sich zusammentun. Im Gegenteil. Also man muss ja schon mal sagen, die Kanzleien, das sind ja riesige Unternehmen, die machen große Umsätze. Und wenn die sich zusammentun würden mit der Konkurrenz, dann wären die ja durchaus nicht machtlos. Aber ganz im Gegenteil, sie versuchen offenbar, einander Mandanten und auch Mitarbeitende abzuwerben. Das heißt, bei denjenigen, die schon betroffen sind von den Executive Orders, haben dann offensichtlich die anderen Kanzleien angerufen und haben gesagt so, hör mal, bei euch läuft doch jetzt eh nichts mehr. Da geht doch eh alles ein Bach runter, wollt ihr nicht zu uns kommen. Also das ist wirklich das Gegenteil von einer, ich sag mal, kollektiven Strategie, um zu versuchen, Trumps perfiden Plan irgendwie zu unterminieren. Ich glaube, so wie es bisher aussieht, scheint dieser Plan Unfrieden zu säen und Keile in das zu treiben, was ja eigentlich den Rechtsstaat und den Zugang zum Recht verteidigen sollte, komplett aufzugehen. In der vergangenen Woche hat Trump laut New York Times gesagt, sie alle beugen sich und sagen, Sir, vielen Dank. Und hat dann hinzugefügt, die Anwaltskanzleien würden nur fragen, wo muss ich unterschreiben, wo muss ich unterschreiben. Das Ganze zeigt offenbar auch schon Konsequenzen. Also laut der Washington Post wird es wohl für viele Beamtinnen und Beamte aus der Biden-Ära schon schwieriger, Anwälte zu finden, die sie verteidigen wollen. Vor allem die Big Law Kanzleien, die das bisher gemacht haben, die arbeiten ja dann in aller Regel halt mit ihren Pro Bono Budgets, mit so kleineren NGOs zusammen, die sich um die Organisation kümmern, die übernehmen offenbar diese Mandate jetzt schon nicht mehr. Und ich meine, man muss ja schon mal sagen, man braucht ja nicht unbedingt einen öffentlichkeitswirksamen Deal und da öffentlich das Knie beugen, wie es jetzt immer so schön heißt, sondern damit Trump seine Ziele erreichen kann, können die Kanzleien ja auch einfach schlicht nicht mehr vertreten. Und das scheint ja schon zu passieren. Also das reicht ja auch schon, um den Rechtsstaat dann auszuhöhlen, wenn du einfach keine Anwältin, keinen Anwalt mehr findest, der oder die deine Interessen vertritt.
Wobei ich immer ein bisschen die Frage mir stelle, ob das jetzt wirklich so ist, dass der böse Trump die armen Kanzleien da zwingt und die dann in die Knie gehen, oder ob es nicht einfach eine trumpisch gesinnte Mehrheit in den Kanzleien gibt, die sagt, Gott sei Dank, endlich hören wir auf mit diesem ganzen DEI-Quatsch.
Das kann natürlich auch sein.
So wie es bei Mark Zuckerberg sich ja auch abzeichnete. Ne? Bei Mark Zuckerberg dachte man ja auch so, oh, ist er jetzt in die Knie gegangen? Nee, man gewinnt eher den Eindruck, dass er die ganze Zeit schon Bock auf Goldkettchen und irgendwie maskulinen Auftritt hatte und jetzt endlich das beiseite schiebt, was ihm eh immer ein Dorn im Auge war. Das werden wir vielleicht irgendwann noch genauer rauskriegen.
Also wenn wir einfach mal die Statistiken nehmen, ich meine, dann sind das halt immer noch irgendwie 49, also über 50%, die Donald Trump eben auch zahlenmäßig gewählt haben, ne? Und selbst wenn man davon ausgeht, dass das vielleicht in der intellektuellen Schicht etwas weniger gilt als woanders, dann gibt es immer noch einen großen Prozentsatz an Menschen, die einfach seine Ziele auch sozusagen teilen, bin ich total bei dir, ne? Und das muss nicht zwingend so sein, dass sie in die Knie gehen. Also wie gesagt, es gibt eine Menge vorauseilenden Gehorsam und mit Sicherheit gibt es hinter vorgehaltener Hand auch einige, die sagen, boah, endlich ist dieser Quatsch mal wieder von der Webseite weg.
So ein Trump-Anhänger würde vielleicht sagen, die waren alle auf den Knien und jetzt stehen sie endlich auf. Ich will mir das so ausdrücklich nicht zu eigen machen, aber ich meine, das ist die Perspektive, die wahrscheinlich haben.
Ja, natürlich, das kann es geben, ja, klar.
Zurück zum Verfahren. Helfen denn diese Deals eigentlich? Du hast eben schon so einen Fall erwähnt, wo sich das vielleicht abzeichnet. Also kommen die Kanzleien damit aus der Schusslinie?
Also das Ganze ist natürlich noch relativ frisch. Ich glaube, man kann es im Einzelfall noch nicht wirklich sagen, zumal ich jetzt gehört habe, dass offensichtlich diese Deals von Trump auch jederzeit einseitig zurückgenommen werden können. Also von daher sind es jetzt, muss man sagen, Vereinbarungen, die sind vermutlich begrenzt zuverlässig. Und insgesamt, also mit Blick auf die Branche, hilft diese Kooperationsbereitschaft, nennen wir es mal freundlich so, offenbar gar nichts. Der Rachefeldzug geht weiter. Schon am 24. März hat Trump seine Justizministerin und die Heimatschutzministerin angewiesen, gezielt gegen Anwälte und Kanzleien vorzugehen, die, Achtung, leichtfertige, unangemessene und schikanöse Gerichtsverfahren gegen die Vereinigten Staaten führen. Dabei hat er sich auf Prozessrecht berufen, das gibt es auch. Demnach dürfen die Anwältinnen und Anwälte nicht schikanieren, unnötige Verzögerungen verursachen oder die Prozesskosten unnötig erhöhen. Also wie gesagt, das gibt's, ne? Das sind so prozessuale Vorgaben. Und jetzt macht Trump aber daraus, das hätten eben viele Anwältinnen und Anwälte getan, wenn sie gegen die Trump-Regierung prozessierten oder haltlose politische Angriffe verfolgen. Außerdem soll es auch noch gegen grob unethisches Verhalten gehen. Und grob unethisch verhalten sich offensichtlich laut Donald Trump alle Migrationsrechtlerinnen und Migrationsrechtler. Insbesondere, da sind wir wieder da, der Kreis schließlich, mächtige Pro-Bono-Praxen von Big Law. Das Ganze soll sogar rückwirkend gelten und für die letzten 8 Jahre überprüft werden. Die Staatsanwaltschaften werden aufgerufen, Anwältinnen und Anwälte, die diese furchtbaren Fehler begehen, also ihren Job machen, auf Deutsch gesagt, zu denunzieren. Und dann sollen wieder, die Drohung ist immer dieselbe, die Sicherheitsfreigaben überprüft werden und Verträge mit der Regierung neu bewertet und gegebenenfalls entzogen werden. Also das ist jetzt nochmal ein ganzer Schritt weiter und ganz klar auch sozusagen in Richtung Migrationsrechtler.
Ja, die Migrationsrechte stehen ja auch bei uns unter Druck. Ich erinnere daran, dass in Sondierungsvereinbarungen der Rechtsschutz im Migrationsrecht auch verkürzt werden sollte. Stand jetzt Donnerstag 10.46 Uhr, soweit ich es weiß. Aber wir wollen die Vergleiche nicht zu weit treiben. Mittlerweile gibt es ja auch erste US-amerikanische Schreiben, die sich auf europäische Kanzleien richten.
In der Tat, also bisher ist es eher noch so ein bisschen Gemunkel. Das Handelsblatt hatte unter anderem wohl auch berichtet, dass da auch Kanzleien betroffen sind. Also fest steht, dass am Wochenende zumindest französische Unternehmen und offensichtlich auch mehrere Kanzleien Post von der US-Botschaft in Paris bekommen haben. Sie sollen binnen 5 Tagen erklären, dass sie Trumps Verbot von DEI-Vorgaben einhalten werden. Auch da wurde so ein Fragebogen mitgeschickt. Nach unseren Informationen sind übrigens auch europäische Universitäten schon betroffen. Auch die haben diesen Fragebogen schon bekommen. Ich weiß noch nicht, ob es Deutsche sind, aber offenbar europäische. Und ich meine, man kann sich jetzt natürlich fragen, was ist denn da jetzt bitte schön der Hebel? Der ist bestimmt auch geringer, aber natürlich haben wahnsinnig viele europäische Unternehmen, Konzerne, auch US-Geschäft, ist ja klar. Und die Universitäten sind häufig mit US-Instituten verbunden. Da gibt's Fördergelder und so weiter. Also der Hebel ist ja irgendwie auf der Hand liegend. Wir leben in einer globalisierten Welt und da war es eigentlich relativ klar, dass wir nicht von einem amerikanischen Phänomen sprechen bei diesen Angriffen auf die Wurzeln des Rechtsstaats, sondern dass so ein mächtiges Land wie die USA, wenn die sozusagen damit anfangen, ihren Unternehmen und den Universitäten Vorgaben zu machen, dann geht das nicht nur die ganze Welt was an, sondern es betrifft relativ unmittelbar die ganze Welt. Und here we go, da sind wir schon nach 2 Monaten Amtszeit.
Es gab ja nur noch ein paar gute Nachrichten, und zwar aus der Justiz in den USA. Ist das jetzt die letzte Bastion, die sich noch gegen Trump stellt?
Also so richtig absehbar ist das noch nicht. Wir haben noch nichts vom Supreme Court. Der ist aber offenbar jetzt angerufen, und zwar in der Sache, über die wir euch vor 2 Wochen schon berichtet haben. Migrationsflieger nach Venezuela. Wir erinnern uns, da ist nicht klar, ob da die Trump-Regierung offiziell die erste gerichtliche Anweisung, einen Ausweisungsflug sozusagen zu stoppen, ignoriert hat. Das ist jetzt wohl vor dem erkennenden Gericht noch streitig. Da hat einfach die Trump-Sprecherin, die da vor Gericht war, wohl nichts zu gesagt. Und die hat das einfach ignoriert, diese Fragen. Und das Ganze ist jetzt aber wohl zum Supreme Court. Trump will da unbedingt schnell eine Entscheidung haben, um zu sehen, wie der Supreme Court sich gegenüber all seinen Maßnahmen aufstellt. Aber ja, also neben der Tatsache, dass die Justiz bisher immerhin die sämtliche Maßnahmen gegen die Kanzleien, die sich gewehrt haben, auch gestoppt hat, gibt es jetzt seit letzter Woche auch eine Taskforce der Richterschaft. Das ist jetzt auch mal was Neues. Und zwar vom Supreme Court, von den Berufungsgerichten und den District Courts, schwieriges Wort, die soll die Sicherheit und Unabhängigkeit der Gerichte gewährleisten und Maßnahmen ermitteln, analysieren und vorschlagen, um die Sicherheit und Unabhängigkeit der Gerichte und Richter weiterhin zu gewährleisten. Also das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach 2 Monaten Trump-Administration haben Richterinnen und Richter schon tatsächlich Angst um ihre Sicherheit. Auch davon haben wir schon berichtet in den letzten Folgen. Da gab es jetzt letzte Woche so eine Geschichte, die so ein bisschen bei LinkedIn rumging. Ein Kongressmitglied aus Tennessee hat offenbar außen an seine Bürotür ein Wanted-Poster gepinnt, auf dem die Gesichter mehrerer Richter abgebildet sind. Aber das haben vermutlich einige mitbekommen, nur nicht so richtig mit dem Hintergrund. In Wisconsin hat am Mittwoch die liberale Richterin Susan Crawford die Wahl zur Nachbesetzung eines wichtigen Postens am obersten Gerichtshof in dem Bundesstaat gewonnen. Und das ist nicht nur deshalb ein Sieg für die Liberalen oder für die Demokraten, weil das Gericht jetzt mehrheitlich liberal besetzt wird, sondern es ging eben auch darum, dass Elon Musk den republikanischen Gegenkandidaten unterstützt hatte, und zwar massiv. Also da sollen wohl über 100 Millionen Euro geflossen sein in diesen Wahlkampf. Und Musk hatte auch wieder so eine Elon Musk-Aktion gestartet und irgendwelche Unterschriften gegen aktivistische Richter gesammelt, dafür $100 gezahlt und so. Packen wir euch noch einen Beitrag auch bei Beck aktuell in die Shownotes. Die ganze Aktion war super umstritten, es war aber wieder alles zu kurzfristig. Niemand hat die Gerichte angerufen. Das ist ja auch Elon Musk irgendwie egal. Er hatte es jedenfalls zur Schicksalswahl erklärt, auch so ein bisschen kollektiv mit Donald Trump. Das galt auch so ein bisschen als Stimmungstest für das ganze Trump-Musk-Lager. Und jetzt hat Politico ja noch, das haben wahrscheinlich tatsächlich alle mitbekommen, am Mittwochabend gemeldet, dass Musk sich vielleicht von seinem Doge-Posten bald zurückziehen könnte. Und es gibt einige offensichtlich auch ganz gute informierte Journalistinnen und Journalisten in den USA, die das mit dieser verlorenen Wahl in Wisconsin in Zusammenhang bringen. Also ja, vielleicht gibt es da auch noch ein paar gute Nachrichten. Es sind aber ehrlich gesagt im Moment wenige. Viele sehr interessante Beiträge von Beck aktuell bis zu Politico und der New York Times packen wir euch in die Shownotes.
Kommt das im Examen?
Jetzt kommen wir mal weg von der großen Politik und zurück in die Juristerei. Wir reden ja viel über eine Reform des Jurastudiums. Jetzt ist aber Ende März ein Buch erschienen, das offenbar weniger das Studium als vielmehr die Studierenden als Problem ausmacht. Akadämlich, warum die angebliche Bildungselite unsere Zukunft verspielt, ist von der Juraprofessorin Sümrüt Güler-Peyschardt von der Hochschule Anhalt in Bernburg. Sie hat Migrationshintergrund, BWL und Jura studiert und war Ende der 90er Jahre mit damals 28 Deutschlands jüngste Juraprofessorin. Seitdem hat sie viele Jahre Erfahrung in der Lehre gesammelt. Und in ihrem Buch bezeichnet sie viele Studierende, ich sag mal von heute, also Generation Z wahrscheinlich, als ignorant, faul und nicht dazu in der Lage, einen Satz ohne Rechtschreibfehler zu verfassen. Gleichzeitig überschätzen die Studierenden sich selbst und die eigenen Fähigkeiten kolossal und hätten gern morgen den Vorstandsvorsitz eines DAX-Konzerns, schreibt sie. Das wirft viele Fragen auf. Und deshalb ist sie heute bei uns. Frau Göbel-Peischert, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind ein Jura-Podcast und deshalb die allererste Frage. Sie haben auch BWL studiert und die Fakultät, an der Sie lehren, ist eine Fachhochschule, nicht nur für Jura. Haben Sie die Erfahrungen mit den Studierenden, die in Ihrem Buch ja jetzt echt nicht besonders gut wegkommen, mit Jurastudentinnen und Jurastudenten gemacht?
Auch, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch schon mit Jurastudenten gearbeitet und an vielen verschiedenen Fakultäten gearbeitet, international wie national. Also von daher ist die Erfahrung sehr vielfältig, aber insbesondere eben auch mit Jurastudenten, ja.
Und kommen die insgesamt besser oder vielleicht sogar schlechter weg in ihrer harschen Beurteilung?
Also grundsätzlich sind Jurastudenten natürlich, weil sie sich von vornherein ja für ein anspruchsvolles Fach entschieden haben, sagen wir mal so, die Erkenntnis, dass man Jurist nicht werden kann, wenn man nicht lernt, ist bei vielen gegeben. Nichtsdestotrotz sehe ich auch dort meine Drittelrechnung durchaus als gegeben an. Also ich nämlich sage, ein Drittel der Studenten ist sehr gut und gehört an die Hochschulen. Ein Drittel der Studenten, die können wir abholen, mit denen können wir was machen, aus denen kann was werden. Und ein Drittel der Studenten ist meines Erachtens an den Hochschulen, an den Fakultäten nicht richtig am Platz. Und die Reaktion auf mein Buch ist aus der letzten Woche die Zuschriften von unendlich vielen Kollegen aus verschiedensten Fakultäten aus ganz Deutschland bestätigen mich darin tatsächlich. Wie oft ich gelesen habe, Frau Göbel-Peischert, Ihr Buch spricht mir aus dem Herzen und ich bin froh, dass es jemand wirklich mal anspricht und ehrlich damit umgeht. Wir müssen ganz ehrlich auch darüber sprechen, mit welchem Niveau die Studenten meinen, studieren zu wollen.
Also dann mal Butter bei die Fische, was stört Sie denn am meisten?
Die Zeit im Studium ist die Zeit, in der man sich beweist. Die Zeit im Studium ist einfach anstrengend. Ja, und wenn mir ein Student sagt, wie jetzt erwarten Sie von mir, und ich habe diese Zuschrift wirklich bekommen, Sie erwarten also von mir, dass ich an 5 Tagen in der Woche studiere, abends wiederhole und lerne, am Wochenende mich vielleicht auch nochmal mit der Finanzierung meines Lebensunterhalts beschäftige. Wer soll denn das schaffen? Meine Antwort war Sie, und zwar die nächsten 3 bis 4 Jahre, denn das ist der Sinn des Studierens. Ja, ich meine, natürlich kann man auch sagen, ich will in der Zeit des Studiums auch was erleben und Freunde und Spaß und so weiter haben. Aber die Priorität sollte doch im Studium liegen. Gerade wenn man Jura studiert, muss man im Grunde genommen einen strategischen Ansatz haben, mindestens 1 Jahr, 1,5 Jahre vorher sagen, ab wann lerne ich was, wann wiederhole ich in der 2., wann wiederhole ich in der 3. Ebene, welche Klausurenkurse, wo gehe ich rein? Ich sehe zum Teil auf Instagram Leute, die 1 Stunde später in einen Klausurenkurs reingehen, weil sie sich vorher noch die Haare ondulieren. Und da denke ich mir so, nein, dieses Video ist wirklich echt, ich schwör's Ihnen. Und da sitze ich davor und in meinem Kopf brechen Welten zusammen. Weil ich bin am Samstagmorgen aufgestanden, habe mir die Haare zusammengebunden, habe mich in die U-Bahn gesetzt und war um 8 Uhr im Klausurenkurs und habe dann die 5 Stunden runtergeschrieben. Ja. Und heute, als ich das dann der Studenten geschrieben habe, das ist Satire, das meinen Sie nicht wirklich ernst. Sie hätten mal... Ja, aber das gehört doch zur Freiheit eines Menschen dazu, wenn man eben gerne mit Locken in den Klausurenkursen sitzt. Und als ich dann zurückschrieb, es ist ein gottverdammter Klausurkurs. Also das sind so Sachen, da weiß ich nicht, werde ich älter oder werden die Jüngeren, keine Ahnung, jünger, was passt da nicht mehr, dass dieser Anspruch, den ich an Arbeit habe, dass man eben, wenn man studiert, mal so 10-12 Stundentage hinlegt und damit auch wirklich arbeitet. Ist das falsch? Meines Erachtens nicht.
Sie machen ja auch den Studierenden eigentlich schon zum Vorwurf, dass sie gar nicht so richtig wüssten, wie man lernt. Was meinen Sie damit?
Also ist es tatsächlich so, dass dieses Lernen häufig verwechselt wird mit, wenn ich mich mit einer Materie beschäftigt habe, dann habe ich das gelernt. Lernen ist das Beherrschen einer Materie. Beherrschen kann ich eine Materie, wenn ich sie anwenden kann, wenn ich sie jemand anderem erklären kann, wenn ich sie in unterschiedlichen Fragestellungen auch wieder aufrufen kann. Und diesen Anspruch ans Lernen, dass Lernen eben mehr ist als Lesen und möglicherweise auch noch kurzfristig im Kurzzeitgedächtnis ablagern, sondern Lernen ist angewandtes Wissen.
Und vielleicht auch mal ein kritisches Hinterfragen dessen, was man sich da so durchgelesen hat.
Unbedingt. Aber für eine Klausur brauche ich erst einmal das Beherrschen. Und dieses Beherrschen ist noch nicht da, wenn die Karteikarten da sind. Sie ist auch noch nicht da, wenn ich eine KI aufgerufen habe oder eine Lern-App habe. Das muss in mein Gehirn. Und das ist das tatsächlich, wo ich glaube, wo zum Teil mit Händen und Füßen sich dagegen gewehrt wird, die Komfortzone des bestehenden Wissens zu verlassen und den eigenen geistigen Horizont zu verschieben durch Lernen. Und das ist anstrengend.
Wollen Sie denn das wirklich jetzt sozusagen allein den inkompetenten Studierenden in die Schuhe schieben und nicht vielleicht einem Jurastudium, das total ja auch auf Paukerei ausgelegt ist und das einen manchmal förmlich dazu zwingt, sich den Stoff so reinzuballern, statt mal didaktisch sich die Grundlagen anzuschauen?
Also die Entscheidung, ob ich mir den Stoff reinballere oder ob ich didaktisch mit Grundlagen lerne, die trifft doch der Student selber. Ich kenne keinen Kollegen, der sich vorne hinstellt und sagt, Sie müssen alle Details lernen, sondern alle Kollegen erzählen Ihnen, ja, wir machen jetzt hier gerade einen ganz kleinen Teil der Sicherungsübereignung und accessorischen Forderungen, aber bitte versuchen Sie zu verstehen, das in einen Gesamtkontext des Sachenrechts zu packen beispielsweise. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Aber die Studenten haben ja das Gefühl, dass sie den Stoff nur beherrschen, wenn sie Details lernen. Das ist nicht etwas, was eine Reform eines Jurastudiums ändern kann, sondern das kann nur geändert werden, indem die Studenten die Sicherheit zum Lernen erlangen und für sich selber die ganzen Details mal weglegen und dann sich wirklich auf die Strukturen konzentrieren. Und die Kollegen, ich kenne sehr viele Kollegen, die das auch genauso vermitteln, die sagen nämlich nicht, es ist nicht wichtig, die sechste Abhandlung der subjektiven oder objektiv-subjektiven Theorie zu 223 StGB zu lernen, sondern es ist wichtig, dass sie den Ansatz haben und die Vorschrift wirklich verstehen können in ihren Grundstrukturen.
Sie sagen auf der einen Seite also mangelhafte Rechtschreibung, Inkompetenz beim Lernen an sich, vielleicht auch bei der mangelnden Bereitschaft zu lernen. Auf der anderen Seite werfen Sie den Studierenden aber auch eine krasse Anspruchshaltung vor. Was meinen Sie damit?
Wie gesagt, es geht immer um ein Drittel bis maximal 40% der Studierenden. Der Vorwurf betrifft einerseits Arbeitstechniken, darüber haben wir gerade geredet. Der andere Vorwurf betrifft aber auch Umgangsformen. Und da bin ich tatsächlich der Ansicht, dass ein Jurist mit einem so anspruchsvollen Studium auch immer in der Lage sein sollte, im Außenverhältnis sein Fach gut zu repräsentieren. Dazu gehören Umgangsformen, dazu gehören Höflichkeit, dazu gehört die richtige Anrede bei einer E-Mail oder bei einem Gespräch, dazu gehört auch die Bereitschaft, mal dieses verdammte Handy wegzulegen und tatsächlich sich auf einen Gesprächspartner einzulassen. Dazu gehört auch die Bereitschaft, ausreden zu lassen, zuzuhören und die Fähigkeit zu besitzen, empathisch aufzunehmen, was mir der andere sagt. Wir Juristen sind beratend tätig. Beratend heißt, wir haben es mit Menschen zu tun. Also, wie sagte Professor Bleif früher immer, wenn Sie nicht Grundbuchrichter werden wollen, müssen Sie anfangen zu reden. Und das ist tatsächlich, denke ich, etwas, was heute genauso gilt. Ich muss aber in der richtigen Form reden, mit der Höflichkeit reden. Ich muss auch einfach Respekt zollen, um Respekt zu bekommen.
Okay, ist jetzt eine Sache, ich sag mal Umgangsform. Trotzdem werfen Sie den Studierenden ja auch vor, so nach dem Motto, ihr könnt nichts, hättet aber gerne morgen einen Job in einem DAX-Konzern. Also woher kommt denn diese Wahrnehmung, dass die so wahnsinnig anspruchsvoll sind?
Tatsächlich bekomme ich das ja mit, indem bei bestimmten Studenten, wenn ich sage, das, was Sie hier machen, ist nicht gut, das müssen Sie nochmal machen. Es einfach eine gewisse Beratungsresistenz gibt. Ne? Ich habe gerade gestern mit einem Kollegen zusammengesessen aus der Finanzierung, der eine Masterarbeit betreut hat. Und der Student wirklich in der gesamten Bearbeitungszeit von 20 Wochen nicht bereit war, auf die Hinweise meines Kollegen zu hören, sondern am Ende eine Arbeit abgegeben hat, in der eben die Arbeit einfach inhaltlich falsch war. Und für ihn war das erschreckend, dass über diesen gesamten Betreuungszeitraum hin diese Beratungsresistenz existiert hat. Ne? Also nach dem Motto, ich weiß doch, wie es geht. Nein, du weißt eben nicht, wie es geht. Hör doch mal zu. Lass dir doch mal helfen. Versteh doch mal was, worum es da gehen soll an dieser Stelle. Also ich denke, dass tatsächlich wir Professoren viel, viel besser sind als unser Ruf, nämlich der Ruf, dass wir da nur vorne stehen in der Bütt und einfach unser Skript runterlesen. Ich kenne viele, viele Kollegen, die enorm viel didaktische Arbeit leisten. Aber dafür muss ich ja bereit sein, mich 90 Minuten zu konzentrieren oder 180 Minuten mich zu konzentrieren, mitzuschreiben und mitzuarbeiten und tatsächlich mein Gehirn einzuschalten und nicht die körperliche Anwesenheit als Aufgabenerfüllung zu betrachten.
Klingt für mich trotz allem so ein bisschen klischeehaft. Und wenn ich mich zurückerinnere, dann ist das denn mehr als das übliche Gebäsche der Next Generation sozusagen? Also meine Eltern haben auch schon gesagt, meine Generation sei faul und bequem und nur auf Spaß aus und hätte keinen Biss mehr und keinen Bock zu lernen. Ist das mehr als das?
Es ist mehr als das. Es ist tatsächlich eine Beobachtung zur Leistungsfähigkeit. Also eben, um es nochmal deutlich zu machen, ich liebe meinen Job und ich arbeite wahnsinnig gerne mit jungen Leuten zusammen. Ich glaube aber, dass der Bedarf, den wir da draußen auf dem Markt haben, ein größerer ist als das, was wir tatsächlich im Moment ausbilden können und auf den Markt bringen können. Die leistungsbereiten Absolventen, die tatsächlich sich voll im Job einbringen und eben nicht um 17 Uhr den Griffel fallen lassen und das auch nicht sofort als Ausbeutung verstehen und durchaus sich auch mal einbringen über die Arbeitszeit hinweg, um das gemeinsame Projekt Arbeit zu stemmen. Davon brauchen wir mehr. Und ich bin ehrlich gesagt eigentlich total entspannt, was die ältere nächste Generation betrifft. Ich habe selber zwei Töchter im Teenageralter, also ich bin gerade mittendrin zu erfahren, wie die nächste und übernächste Generation funktioniert. Und da kann ich Ihnen sagen, persönlich habe ich damit so gar keine Probleme. Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn die zum Beispiel andere Familienmodelle, andere Beziehungsmodelle, andere Lebensmodelle leben. Sollen sie alles machen? Das ist ihr gutes Recht. Die Frage ist nur, ab wann sind sie ein Teil einer Gesellschaft, die sie braucht, die eben auch ihr Zuarbeiten braucht. Weil wir müssen irgendwann auch sagen, so gern wir auch arbeiten, jetzt ist Schluss. Und dann muss eine Generation kommen und sagen, dann übernehmen wir jetzt die Verantwortung. Wenn aber die Generation sagt, sorry, Work-Life-Balance, ich werde nur noch 3 Tage die Woche arbeiten und ich mache dieses und jenes, das ist ja in jedem individuellen Fall in Ordnung. Aber am Ende, irgendjemand muss doch die Arbeit machen. Und irgendjemand muss die Steuern stemmen und irgendjemand muss das Arbeitsvolumen in Deutschland stemmen.
Jetzt ist der typische Kritiker dieser jungen Generation eigentlich in aller Regel ein weißer alter Mann aus einer Juristenfamilie, der sich denkt, das habe ich auch geschafft, das können die doch auch machen. Bei Ihnen ist es komplett anders. Sie haben selber Migrationshintergrund. Sie waren, ich habe es schon gesagt, die jüngste Juraprofessorin in Deutschland. Und Sie haben mit Sicherheit sehr, sehr hart gearbeitet, um dahin zu kommen. Fällt Ihr Urteil auch deshalb, weil Sie eben kein ohnehin privilegierter weißer alter Mann sind, so hart aus über die junge Generation?
Also in meinem Buch gibt es ein Kapitel, wo ich tatsächlich persönlich werde und schreibe, wie ich Professorin wurde. Und ich schreibe tatsächlich auch aus meiner Kindheit im Berliner Wedding mit 2 Eltern, die in Fabriken gearbeitet haben. Und ich schreibe auch darüber, wie das war, dass ich mit 15 bereits angefangen habe zu arbeiten, während meine Schulkameraden eigentlich am Wochenende ausgegangen sind, habe ich Spiegel geputzt und habe Lager geräumt, um auch Geld mit nach Hause zu bringen. Es ist bestimmt so, dass mein eigener Maßstab und mein eigener Anspruch oder meine eigenen Erfahrungen andere sind. Aber die mache ich nicht unbedingt zum Maßstab für die jungen Leute. Ich kann keinem Menschen vorwerfen, dass es ihm besser geht als mir. So schön war meine Kindheit und Jugend nicht. Sie war sehr durch existenzielle Fragestellungen und finanzielle Fragestellungen und durch viel, viel, viel Arbeit geprägt. Das muss ich keinem anderen Menschen antun. Nur ich weiß eben, dass wenn mir ein Student erzählt, er ist völlig fertig, weil er hat jetzt 2 Tage hintereinander 8 SWS-Vorlesungen hinter sich gebracht, dann muss ich manchmal einfach freundlich lächeln und vorsichtig sein in dem, was ich sage. Weil ich denke so, ach Mensch, hast du eine Ahnung, was da draußen alles passiert, mein Kind?
Was ist denn jetzt Ihr Vorschlag? Wie kommen wir denn raus aus der Misere?
Mehrere Sachen. Erstmal würde ich ganz freundlich die Eltern bitten, ihre persönlichen Nummer-1-Wonneproppen so zu erzählen, dass sie sagen, dass du bei mir die Nummer-1 bist, bedeutet nicht, dass du da draußen die Nummer-1 bist, sondern da draußen musst du dir deine Zeit verdienen und deinen Platz verdienen. Also, dass man tatsächlich mit den Kindern auch ehrlich umgeht und ihnen auch erklärt, dass es da draußen so nicht geht. Das Zweite ist, dass wir über das Finanzierungsmodell an den Hochschulen nachdenken müssen.
Inwiefern?
Wir werden finanziert an der Anzahl der Studierenden, die wir aufnehmen.
Das heißt, es gibt keinerlei Interesse daran, diese Anzahl zu reduzieren.
Exakt. Also, und wenn unser Output nicht interessant ist, sondern nur unser Input interessant ist, kann ich keiner Hochschule in Deutschland vorwerfen, diesem Input auch noch weiter zu drehen. Ja, und wir haben uns damals sozialliberal gegen Eingangstests an Hochschulen entschieden, weil wir gesagt haben, das Instrument der Eingangstests, die historisch dazu benutzt worden sind, Frauen und andere Menschen vom Hochschulstudium abzuhalten, das wollen wir nicht. Wir müssen heute aber darüber nachdenken, ob wir nicht beispielsweise aus unseren Erfahrungen, weil wir wissen, welche Sachen wichtig sind für bestimmte Studiengänge, ob wir nicht wirklich mit Eingangstests arbeiten müssen.
Aber die Vorschläge, die Sie jetzt machen, sind ja tatsächlich sehr struktureller Natur, sehr grundlegender Natur. Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja jetzt schon in diesem leidigen Studium drin hängen. Der wichtigste Tipp für alle Jurastudierenden von Ihnen, für Sie.
Ja, also erst einmal macht ihr einen Lernplan und der Lernplan muss mindestens 15 Monate umfassen. Weniger ist nicht. Es ist einfach so. Jura ist einfach ein ganz großes Paket, was wir da schnüren. Zweitens, Klausuren. Und zwar ehrlich Klausuren schreiben. Und immer wieder schreiben und immer wieder schreiben. Drittens, in Arbeitsgemeinschaften Stoff gegenseitig sich erzählen und anwenden. Und viertens, sei ehrlich zu deiner eigenen Leistung. Wenn du den ganzen Tag an der Uni warst, hast du nicht den ganzen Tag gelernt. Sondern du hast vormittags eine Stunde gelernt, dann hast du in der Mensa, dann warst du in der Cafeteria, dann hast du dich nochmal draußen zu den Leuten gestellt. Und wenn du ein Lernvolumen von unter 5 Stunden am Tag hast, ist das zu wenig.
Okay, das sind doch mal deutliche Worte. Frau Professorin Göbel-Peischert, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Den Link aufs Buch Akadämlich, das ist bei Bastei Lübbe erschienen, packen wir euch in die Shownotes.
Vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch.
Kurz zum Schluss haben wir noch ein paar Updates für euch.
Wer wird denn jetzt Justizministerin? Also jetzt wirklich mal?
Ja, in Berlin wird weiter gerangelt. Im Moment tagt ja die Steuerungsgruppe und da wird ja alles mit allem verquickt. Da werden inhaltliche Fragen und personelle Fragen durcheinander geworfen. Das wird im Wesentlichen zwischen Klingbeil, Herrn Söder wahrscheinlich auch noch und vor allen Dingen Herrn Merz natürlich ausbaldowert. Also der Ostertermin für den Abschluss der Verhandlungen wackelt wohl, aber es werden weiterhin Namen debattiert. Derzeit soll es Sonja Eichwede werden.
Und wer hat es vor 14 Tagen schon prognostiziert, Herr Dr. Wiedewild? Wer hat's
Hattest
gesagt?
Du das gesagt?
Aber ja doch.
Mhm. Auch öffentlich hier im Podcast, sodass man das belegen kann? Oder
Nein.
Nur in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe?
Nur in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe.
Okay. Also jetzt ist tatsächlich dieser Name im Gespräch. Sie war rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, derzeit beurlaubte Richterin in Brandenburg an der Havel. Und wer hier in Berlin rumläuft, der kennt sie auch. So, und sie löst aber letzten Podcast erwähnt, Fehler Badenberg ab, die zuvor Andrea Lindholz ablöste. Also insofern dieses Personal.
Auf der Liste meinst du? Ja,
ja natürlich.
Der debattierten Kandidatinnen.
Der debattierten Kandidatin. Es ist also wirklich noch alles im Fluss und man sollte auf solche Namen im Moment nichts geben, bis das alles verkündet ist. Vorher werden die mit Sicherheit nämlich nichts verraten.
Apropos nichts verraten. Wichtig für Wirtschaftskanzleien und Unternehmen. Am 1. April, also seit 1. April, gilt ein verbesserter Schutz für Geschäftsgeheimnisse in Zivilgerichtsverfahren. Erzähl.
Ja, eine Überleitung direkt aus der Hölle. ja, das wollen wir euch tatsächlich nicht vorenthalten. Vielleicht seid ihr ja nicht auf LinkedIn und ersorgt dort nicht den jubilierenden Postings der Anwältinnen und Anwälte. Deshalb also die Zusammenfassung für euch. Es gibt einen neuen Paragraph 273a ZPO, der Geschäftsgeheimnisse im Zivilprozess schützen soll. So, das Problem war, dass es in so einem Gerichtsverfahren natürlich zum Offenlegen vertraulicher Infos kommen kann. Und da war bislang die Schwelle relativ hoch. Danach kann es also zum Ausschluss der Öffentlichkeit zum Beispiel kommen, wenn ein wichtiges Geschäfts- oder Betriebserfindungs- oder Steuergeheimnis zur Sprache kommt, durch dessen öffentliche Erörterung überwiegende schutzwürdige Interessen verletzt würden. Es muss also feststehen. Das ist das Problem. Die Lösung ist jetzt 273a ZPO. Danach sind streitgegenständliche Informationen ganz oder teilweise geheimhaltungsbedürftig, wenn sie Geschäftsgeheimnisse nach und so weiter wird verwiesen sein können. Das heißt, man stellt den Antrag und sagt, das kann jetzt hier sein und dann hat das Gericht nicht mehr viel Spielraum zu sagen, das ist nicht mehr geheimhaltungsbedürftig, sondern dann wird verwiesen auf das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.
Und wahrscheinlich muss man dann ja auch als Unternehmen schon viel weniger Infos preisgeben, ne? Weil das Problem ist ja schon, wenn du irgendwie sagen willst, das ist ein Geschäftsgeheimnis, dann musst du ja irgendwie schon begründen, warum das denn jetzt geheim ist und schwupps weiß die Gegenseite halt schon die Hälfte von dem, was du eigentlich nicht sagen wolltest. Ne? Insofern ist das ja auch so ein bisschen sozusagen schon im Vorgriff ein Schutzmechanismus, oder?
Und damit wird nämlich der Anwendungsbereich des Geschäftsgeheimnisgesetzes eröffnet, beziehungsweise präziser gesagt, es wird verwiesen auf Paragraphen 16 bis 20. Und damit greifen dann Geheimhaltungspflichten für die am Prozess beteiligten Personen. Das sind also vor allen Dingen natürlich die Parteien, aber auch Zeugen. Und das bedeutet dann, man kann zum Beispiel bei Verletzung dieser Geheimhaltungspflicht Ordnungsgelder verhängen und so weiter. Der Zweck des Ganzen ist natürlich, den Justizstandort zu stärken und die Leute ein bisschen wieder von den Schiedsgerichten wegzuholen. Wir haben da auch einen Gastbeitrag auf Beck aktuell. Ich will aber noch eine kleine Ergänzung nachliefern. Ich habe mich nämlich gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich neugierig hinten im Publikum sitze? Da steht ja nicht drin, wenn das Geschäftsgeheimnisse betreffen könnte, dann ist sofort Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Ausschluss der Öffentlichkeit kann verhängt werden, das ist also dann doch wieder ermessen, und zwar nach 19 Absatz 2 Nummer 1 Geschäftsgeheimnisgesetz, auf den ja verwiesen wird. Mit anderen Worten, ja, es wird geheimer, vor allen Dingen für die Beteiligten, für Prozessbeteiligte, für Zeugen. Aber der Ausschluss der Öffentlichkeit ist weiterhin eine Kannvorschrift. Da können wir jetzt nur mutmaßen. Ich will es mal offenlegen. Pia und ich haben vorhin noch rumrecherchiert, ob wir dazu was finden. Es ist nicht so ganz klar, wie das Ermessen da jetzt ausgestaltet ist. Vielleicht ist es in der Praxis so, dass das Gericht dann automatisch die Öffentlichkeit rausschmeißt. Vielleicht ist es aber auch so, dass das als Prozessgrundsatz so hochgehalten wird, dass hinten dann weiterhin Journalisten, neugierige Rentner, Wirtschaftsanwälte sitzen können und das dann alles mitschreiben. Wenn ihr darauf eine Antwort wisst, dann schreibt uns gerne und ansonsten müsst ihr es nachgucken oder mal ausprobieren. Einfach mal hingehen und sich hinten reinsetzen.
Oder einfach mal den Antrag stellen, irgendwas unter Geheimhaltung zu stellen. Das wäre doch auch schön. Wir versuchen übrigens, euch in der nächsten Woche noch mehr mitzubringen zum Justizstandortstärkungsgesetz. Da will ich jetzt aber noch nicht zu viel versprechen und würde sagen, wir sind raus für heute, oder? Das war's.
Ja, Lob, Feedback und Kritik wie immer an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de oder in den Podcast-Apps oder in den sozialen Medien.
Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Tschüss.